Moin aus Arnsburg, hier ist die Kanzlei am Mikrofon mit Dr. Britta Bradshaw und Mareike Lehnhoff, beide Rechtsanwältinnen und Notarinnen. Ich bin Jan Paulik, schön, dass ihr dabei seid. Ja, heute seid ihr verschont. Kein blöder Spruch am Anfang, weil wir ja auch ein wichtiges Thema haben und einen sehr besonderen Anlass. 100 Folgen Kanzlei-Mikrofon. Ist dir das bewusst?
Yay.
Ist ja schon Meilenstein, ne?
Finde ich auch.
Meine Güte. Also ich habe tatsächlich auf dem Weg hierher heute die erste Folge mir angehört.
Oh, okay. Also die wirklich erste Folge, ja, oder wir sind doch gestartet mit der Sonderfolge,
wir
oder nicht?
Wir sind mit der Weihnachtsfolge gestartet.
Also deswegen haben
2020.
Wir auch eigentlich mehr als 100 Folgen.
Ja, genau. Da gab es auch noch andere Specials, so Sommer-Specials, ja, und so. Also es sind, glaube ich, so an die 110 sogar, glaube ich, dann in Bruttorechnung. Aber netto sind es halt 100. Mhm. Und die erste offizielle, also die Folgennummer 1, habe ich mir quasi angehört.
Worum ging es denn da nochmal?
Ja, weiß ich auch nicht. Habt ihr eine Idee?
Ich hätte gesagt, wahrscheinlich was erbrechtlich oder was arbeitsrechtliches. Aber
oder selbstständig machen oder so.
Richtig.
Selbstständig machen,
ja,
stimmt.
Selbstständig machen. Das war das Thema. Ich nutze nochmal die Gelegenheit, mich bei euch dafür zu bedanken, dass wir das gemacht haben, all die Jahre, und hoffentlich noch länger machen. Wirklich, ja. Weil ich hab mir das natürlich auch so ein bisschen aus dem Winkel angehört. Mensch, wie hast du es gemacht damals vor ein paar Jahren?
Du hast festgestellt, du bist sehr viel besser geworden in der
Zwischenzeit. Ja, also immer noch nicht gut, aber besser kann man trotzdem werden. Ja, ist schon, und es ist mir aber auch bei uns allen dreien, glaube ich, irgendwie ehrlicherweise aufgefallen, dass man natürlich dazulernt. Und ich glaube, heute ist das ein bisschen was anderes, als das vor den Jahren war. Voll cool, also für mich natürlich auch irgendwie eine gewisse Nostalgie. Und danke fürs Vertrauen, will ich nochmal sagen, weil, wie ihr ja wisst, ich habe ja auch um dieses Projekt herum dann eine Unternehmung aufgebaut, die inzwischen dann schon ja auch über diesen Podcast hinausreicht mit der Podcastmeisterei. Insofern, das verdanke ich letztlich euch, dass ihr dieses Vertrauen hattet, zu sagen, ja, Podcast ist eine coole Idee.
Mhm. Genau. Wir stellen dir eine Rechnung, Jan.
Du machst das ganz recht mit dem Schulterklopfen. Ja. Auch mal mutig zu sein und zu sagen, ja, wir glauben irgendwie an diese Idee, dieses Format, das Konzept, und fangen es mal an. Und weit weg sind wir ja die ganze Zeit gar nicht gekommen. Das spricht dann schon dafür, dass auch die Idee an sich gut war. Mhm. Weil viel anders als heute war es nicht. Wir machen es heute, glaube ich, besser, aber die Idee
war. Ja, man wird souveräner, aber trotzdem finde ich, das Thema, was heute anliegt, ist irgendwie schon auch nochmal ein besonderes.
Ja.
Weil das ein Rechtsgebiet ist, wo Mareike und ich uns eigentlich nicht auskennen, wirklich, mit Tode.
Ja.
Und
dennoch stellt ihr euch der Sache. Mhm. Und man kann sagen, weil es euch auch am Herzen liegt. Mhm. Ich finde es schön, dass wir das Jubiläum jetzt einem Thema widmen können, was sehr juristisch ist, aber auch eben gesellschaftlich und gesellschaftspolitisch. Also das ist natürlich jetzt ein Wahnsinns-Spannungsbogen gewesen, aber es war vielleicht nötig. Worüber wollen wir sprechen? Wir wollen darüber sprechen, wie ist es eigentlich mit den Feinden der Demokratie und ganz konkret mit dem Instrument des Parteiverbotsverfahrens. Das ist ja so ein Begriff, der immer mal wieder auch irgendwie in Diskussion ist, immer mal wieder gefragt wird, Mensch, wäre das auch irgendwie in der Neuzeit nochmal eine Idee? Das wollen wir mal beleuchten, und zwar tatsächlich im Dreiteiler, weil wir gemerkt haben, oh, das ist eine gewisse Komplexität. Also, erste Folge heute wird darum gehen, darf man Feinde der Demokratie verbieten? Und da wollen wir drüber sprechen, wie überhaupt das funktionieren würde. Dann in der zweiten Folge dieser Miniserie wollen wir darüber sprechen, welche Freiheit haben überhaupt die Feinde der Demokratie? Also da wollen wir so ein bisschen auch schauen, Meinungsfreiheit, Umgang der Medien mit diesen Dingen, das so ein bisschen beleuchten. Und dann, und das hat uns auch ja nochmal so ein bisschen dahin geführt, dieses Thema aufzunehmen.
Gibt es eigentlich Anlass, ne?
Genau, es ist fast so ein bisschen Anlass. Ja. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte. GFF. Mhm. Und die hat sehr umfangreich sich ergebnisoffen mit der Frage beschäftigt, würde denn so ein Verbotsverfahren hinsichtlich der AfD erfolgsversprechend sein, und kommt da zu einem Schluss. Sehr ausführlich, sehr, sehr viele Seiten. 120 Seiten sind alleine die Zusammenfassung des Textes. Mhm. Das PDF hatte irgendwie 3200
irgendwas.
Genau, also ja. Da werden wir also dann quasi in der finalen dritten Folge dieser Miniserie drauf eingehen, wollen aber ein bisschen in zwei Folgen davor auch die Grundlagen legen, weil das sonst zu tough wäre, glaube ich. Mhm. Ja, das alles so vorausgeschickt, dass es ja eben nicht so einfach ist, Parteien zu verbieten. Das, glaube ich, haben wir alle so ein bisschen im Bewusstsein. Vielleicht Frage 1, woran liegt das? Warum ist das ein so besonderer Fall, eine Partei zu verbieten überhaupt?
Vielleicht steigen wir da gleich einmal so ein. Ne? Es gibt ja eine grundgesetzliche Regelung dazu, dass Parteien verboten werden können. Das gesamte Konzept dieser Partei muss halt den demokratischen Grundsätzen widersprechen. Also so sinngemäß. Ich weiß nicht, ob du es vorliegen hast, dass du es einmal lesen kannst.
Ich habe es vorliegen. Also Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig. Das ist Artikel 21 Absatz 2 Grundgesetz. Und die Verfassungswidrigkeit an sich ist Tatbestandsvoraussetzung für dann Paragraph 43 Bundesverfassungsgerichtsgesetz, in dem dann was zum Verbot steht letzten Endes. So, und Parteien sind eben, haben einen verfassungsrechtlichen Rang. Also die sind letztlich nach dem Grundgesetz, schön, dass ich immer letztlich sage, also Parteien sind nach dem Grundgesetz, dienen sie der Meinungsbildung der Bevölkerung und sind das wesentliche Verknüpfungselement zwischen Regierung und Bevölkerung. Und deswegen stehen die unter einem besonderen Schutz.
Ja, und das Problem ist halt, dass du so diese Partei, muss man ja erst nochmal schauen, was ist das eigentlich für ein Gebilde, was ist das für ein Wesen? Da sind natürlich jetzt nicht einzelne Äußerungen von Einzelnen ausschlaggebend. Da ist man ja schnell dabei zu sagen, also was der sagt, ist ja verfassungswidrig und das muss ja verboten werden. So einfach ist es eben nicht, sondern du musst das ganze Gebilde als verfassungswidrig einstufen. Die Ziele, das Auftreten, die Struktur, das Konzept, alles, was so damit zugehört. Und das ist dann wiederum sehr schwer.
Gut, dass ihr den Artikel 21 schon mal hier eingeführt habt. Ich wollte eigentlich fast, aber vielleicht ist es nicht nötig, aber fast nochmal so einen Punkt davor, eigentlich darauf eingehen, warum sind Parteien so besonders geschützt und wieso haben wir überhaupt dieses besondere Verfahren? Weil natürlich sind Sachen, die feindlich sind, grundsätzlich können verboten werden, Verein kann verboten werden. Mhm. Bei Parteien ist es halt nochmal was ganz anderes. Und das war eigentlich so ein bisschen meine Frage. Wieso ist das eigentlich so?
Also ich würde da anknüpfen, was ich gerade schon gesagt habe. Okay. Parteien sind eben besonders geschützt, weil sie als wichtigstes Demokratieinstrument zwischen Bevölkerung und Regierung stehen. Also die Parteien sollen ja den Willen der Bevölkerung transportieren in die Regierung. Ja. Also es ist ja so ein Stück weit das Bindeglied. Also du bestimmst über die Partei, die du wählst, theoretisch den Weg, den die Regierung geht. Also ist jetzt sehr platt, ne? Verfassungsrechtler könnten das besser. Aber das ist Sinn und Zweck. Also es ist nicht irgendein Verein. Also alles zu vereinen steht ja in Artikel 9 und Artikel 21 ist eigentlich eine Spezialregelung dazu, insbesondere der Absatz 2. Und deswegen ist eben eine Partei, ist auch ein Verein im Grund, also vom Grundsatz her, aber diese Sonderausprägung, ich bin in der Politik und ich bin in der politischen Meinungsbildung wichtig. So, und deswegen gibt es da Sonderregelungen.
Und gewisse Weltanschauungen, gewisse Gesinnungen sollen eben nicht einfach so verbietbar sein, weil sie einem nicht passen, so ungefähr, genau, ja, sondern eben auch die Breite des Spektrums, was die Gesellschaft irgendwie letztlich gerne abgedeckt haben möchte, auch abdecken. Ich glaube, ihr habt es schon so ein bisschen gesagt, ein spannender Punkt dabei ist eben dieses, wir sprechen über die Partei, aber an sich gibt es Akteure quasi, die dann einzelne Statements machen und so weiter. Britta, du hast darauf hingewiesen. Wie ist es da? Also wo beginnt da irgendwie die Zurechnung oder was muss man dann einer Partei zurechnen, damit es auch dann relevant wird für so ein Parteiverbotsverfahren?
Also es können ganz viele verschiedene Dinge sein, ja. Also all das fasst sich ja zusammen unter dem Begriff Ziele der Partei. Und die Ziele der Partei können entnommen werden aus Äußerungen von Funktionären. Also wenn eine Bundessprecherin beispielsweise etwas sagt, dann hat das ein gewisses Gewicht. Wenn allerdings jemand im Ortsverband Ahrensburg hier eine Äußerung trifft oder auch ein einfaches Mitglied etwas sagt, dann hat das nicht die gleiche Relevanz, es sei denn, einer der wirklichen Funktionäre würde das aufgreifen und dem zustimmen. Es kann sogar aber auch so weit gehen, dass Dinge, die Anhänger, also wirklich reine Anhänger der Partei, Unternehmen, Äußerungen unter Druck setzen von Dritten, immer dann, wenn das durch Funktionäre der Partei wiederum gebilligt wird, dann kann auch das eine gewisse Relevanz haben. Und wichtig sind aber natürlich auch Parteiprogramme, Grundsatzprogramme, Wahlkampfgeschichten, also all das, was da verbreitet wird. All das kann man zusammennehmen und muss man bewerten. Das macht es aber eben auch so schwierig. Und es geht daran, was Britta auch sagte, das wird in Folge 3 sicherlich aber auch nochmal ein richtiges Thema sein. Es geht im Zweifel eben nicht um eine einzelne Äußerung, sondern es geht um das Gesamte. Man muss sehen, dass die Ziele wirklich die freiheitlich-demokratische Grundordnung beeinträchtigen.
Und dass die Partei, das fand ich nochmal ganz interessant, dass die Partei eine gewisse Größe und Beeinflussungsmöglichkeit hat, um überhaupt diese Ziele verwirklichen zu können. Das war im Zusammenhang mit dem NPD-Verbot, was ja gescheitert ist, wo wirklich gesagt wurde, die Partei, ja, die ist verfassungswidrig, völlig klar, aber die ist gar nicht groß genug, um jetzt wirklich diese politische Willensbildung so sehr zu beeinträchtigen. Das war mir zum Beispiel neu, dass das irgendwie der Scheiterungsgrund war.
Genau, also das ist, das Bundesverfassungsgericht hat da den Begriff oder die zusätzliche Tatbestandsvoraussetzung Potentialität aufgenommen. Und das ist aber tatsächlich auch ganz spannend. Das können wir uns vielleicht in den Rechtsfolgen noch einmal angucken, weil auch eine verfassungswidrige Partei, die aber die Potentialität nicht hat, hat etwas zu befürchten. So, das ist auch total spannend.
Das heißt, wenn wir das sortieren, dann gibt es im Prinzip drei Elemente. So.
Also ich würde sagen, du brauchst erstmal die Ziele. So, und dann brauchst du ein darauf ausgehen, das ist dieses planvolle, wirkliche Anstreben. Ja. Und wenn du das dann hast, dann brauchst du noch die Potentialität.
In dem Zusammenhang habe ich einen Begriff gelernt, den ich total spannend fand, der legalen Revolution. Ich weiß nicht, ob ihr darüber auch gestolpert seid. Hat das Bundesverfassungsgericht irgendwie geprägt, auch im Kontext dieser NPD-Verbotsverfahren. Denn es kann durchaus sein, dass man ja eben legale Wege beschreitet, um etwas Nicht-Legales zu realisieren.
Naja gut, das ist ja den verfassungswidrigen Parteien immanent. So. Weil am Anfang nehmen sie ja in dem demokratischen Diskurs ja teil. Ja. Geht ja auch gar nicht anders.
Genau.
Das hilft ja auch zum Erfolg.
Und die Elemente dann in der Verbindung führen dann aber quasi im Ergebnis dann vielleicht zu diesem, wovor wir schützen wollen. Das fand ich ganz interessant. Also, dass man letztlich auch erstmal an die Macht kommen will, um dann den ganzen Plan natürlich umzusetzen. Auch das ist ein Teil natürlich dieser Realität.
Ja. Genau, und das nachzuweisen ist halt total schwer.
Genau. Vielleicht müssen wir nochmal sortieren, so ganz so verfassungsrechtliche Basics. Also, dieses Verfahren ist wo dann letztlich geführt?
Beim Bundesverfassungsgericht,
genau. Dort grundsätzlich ist dann ein Senat damit beschäftigt und wie ist dann die Entscheidungsfindung dort?
Also erstmal muss man ja gucken, wer darf das überhaupt anstreben. Ne? Das können wir jetzt nicht wir machen, so eine Klage einreichen, sondern es gibt halt nur Bundesrat, Bundestag und Bundesregierung, die ist richtig, ne?
Die antragsberechtigt
sind. Die schreiben halt den Antrag. Das wird sicherlich eine Klage sein, die ein bisschen umfangreicher ist als eine Kündigungsschutzklage. So. eine Antragsschrift, keine Klage im eigentlichen Sinne, eine Antragsschrift. Und dann beschäftigt sich das Bundesverfassungsgericht damit.
Genau, aber dann ist es letztendlich vom Verfahrensgang her schon ein Stück weit ähnlich. Also derjenige, gegen den sich der Antrag richtet, die Partei, bekommt den Antrag zugestellt mit der Gelegenheit zur Stellungnahme. Und wenn die Stellungnahme dann eingegangen ist, dafür werden sicherlich auch keine 3 Wochen Frist gesetzt werden, sondern auch das wird länger dauern. Wenn dann die Stellungnahme da ist, dann entscheidet das Bundesverfassungsgericht entweder direkt, ob der Antrag zurückgewiesen wird, dem Antrag stattgegeben wird oder es gibt tatsächlich eine Verhandlung.
Ja.
Das sind die 3 Varianten.
Ja, und das kann ganz schön lange dauern. Das war eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Habt ihr es auch vor Augen, wie lange es dauert, sowas?
Nee, ich denke mehrere Jahre im Zweifel.
Ja, genau. Also so, also man würde so mit gut 3 Jahren rechnen, so war es eben bei den NPD-Verfahren seinerzeit auch.
Ja. Das ist übrigens auch eine ganz interessante Frage. Nehmen wir mal an, so ein Verfahren würde jetzt angestrebt werden für eine Partei. Und diese Partei ist dann schon in ganz vielen Regierungen, Landesregierungen vertreten, vielleicht in der Bundesregierung vertreten. Und dann kommt das Ergebnis, dem Antrag wird stattgegeben. Also ich habe mich jetzt damit nicht beschäftigt, aber was ist denn dann eigentlich?
Dann wird die Partei aufgelöst und ihrer Ämter enthoben.
Ja, okay.
Im Kontext dieses Verfahrens, was ihr so ein bisschen beschrieben habt, spielt ja dann auch das Gesamtbild, was man da juristisch aufbereiten muss, eine große Rolle. Und da brauchst dann ja auch einfach extrem viel Recherche. Mhm. Ne? Also das ist ja auch nochmal so ein Fakt, können wir dann wahrscheinlich in Folge 3 von 3 dieser Reihe auch nochmal dann gezielt drauf eingehen. Aber Stichwort ist da ja so ein bisschen die Beweishygiene, weil das werdet ihr auch noch in Sinn, bei diesem NPD-Verbotsverfahren war das auch durchaus problematisch, ne? Dass man eben V-Leute installiert hat und damit quasi diese Beweisstücke oder eben diesen Antrag überhaupt erst herstellen konnte. Also auch das ist immer so eine praktische Herausforderung. Also wie finde ich raus, was wirklich die inneren Ziele einer Organisation sind.
Und darf ich den Beweis dann verwenden?
Genau, und darf ich den dann verwenden? Mhm. Und so wie ich es so ein bisschen geschaut habe, war dann auch das Bundesverfassungsgericht da tatsächlich eher sehr zurückhaltend, was die Verwendung von auf solchen Wegen hergeleiteten Beweisen dann betrifft. Das
ist ja auch die Aufgabe es ist ja auch die Aufgabe des Verfassungsgerichts, da restriktiv mit umzugehen. Das halte ich schon auch grundsätzlich für richtig, unabhängig, welcher persönlichen Meinung ich jetzt zu einzelnen Fragestellungen bin. Aber grundsätzlich ist es schon richtig, dass Artikel 21 sehr, sehr restriktiv ausgelegt wird. Ne?
Und gleichwohl, hat es das ja schon mal gegeben, auch erfolgreich. Habt ihr es auf dem Schirm?
Ja, ich habe das tatsächlich
geboren.
Ich komme nicht auf den Namen, aber es war eine Nachfolgeorganisation der NSDAP, die verboten worden ist. SDA oder so ähnlich.
SRP, genau. SRP ja. 1952, ja, ich spieke natürlich jetzt, das hat gar keinen Wert.
Das ist ja nicht schlimm.
Und die KPD 1956.
Ja.
Beide erfolgreich verboten worden, aber, und das ist ja auch ein Problem, es gibt wenig praktische Erfahrungen damit. Auch die politischen Konsequenzen solcher Verfahren sind wenig bekannt, wenig erprobt. Insofern auch alle Prognosen immer extrem schwierig. So, weil es ein Sonderverfahren ist und auch ein Sonderverfahren ja bleiben soll.
Mhm, absolut.
Vielleicht gehen wir noch mal so ein bisschen drauf ein, wenn man dann im Prinzip einzelne Elemente bewertet, weil das muss man ja am Ende des Tages machen. Vielleicht kann man über verschiedene Level nachdenken. Also sicherlich gibt es etwas, wo wir subjektiv das Gefühl haben, und das ist echt unerträglich, das zu hören, wenn jemand das sagt. Und dann müssen wir aber irgendwie in diese Schwelle kommen, wo wir sagen, das ist jetzt eigentlich eine extremistische Position.
Mhm.
Und ja eigentlich noch ein Level weiter zu diesem Punkt, das ist verfassungswidrig.
Mhm. Ja.
Und wie können wir das grob unterscheiden? Also ab welchem Punkt wird es eigentlich verfassungswidrig?
Also verfassungswidrig wird es dann, wenn es wirklich die freiheitlich-demokratische Grundordnung gefährden kann. Politisch unerträglich, du hast es ja eingeführt, das ist ja letztendlich irgendwie ein Werturteil, das ist eine Meinung.
Mhm.
Extremistisch ist etwas, was letztendlich der Verfassungsschutz herausarbeitet und im Zweifel auch feststellt.
Mhm.
Das bedeutet aber nicht, dass extremistisch auch gleich verfassungswidrig ist. Die Grenze da ist eben noch mal höher. Mhm. Da geht es wirklich darum, freiheitlich-demokratische Grundordnung muss gefährdet sein und es muss sich entweder gegen die Menschenwürde richten, ganz massiv, oder gegen das Demokratieprinzip. Auf den dritten Punkt komme ich gerade nicht.
Rechtsstaatlichkeit,
genau. Das sind die drei wesentlichen Aspekte, wenn wir über die freiheitlich-demokratische Grundordnung reden. Und nur dann, wenn die Ziele dort beeinflussen sollen, in einem dieser drei Bereiche oder auch in mehreren, dann sind wir in dem Bereich der Verfassungswidrigkeit.
Ja, und dann sprechen wir eben über diese wehrhafte Demokratie, weil sie muss sich natürlich selbst schützen.
Genau.
Sonst haben wir ein Problem.
So. Und dann sprechen wir aber, wenn wir die Verfassungswidrigkeit feststellen könnten, sind wir eben aber noch nicht am Ende angelangt.
Mhm.
Da kommt dann diese Potenzialität ins Spiel, die eben als solches nicht drinsteht im Gesetz, aber die sich rauskristallisiert hat in der Rechtsprechung. Und wenn wir die Potenzialität auch haben, dann sind wir beim Verbot. Und wenn wir sie nicht haben, darauf sind wir noch nicht eingegangen, das ist aber auch ganz spannend, wenn wir die nicht haben, dann sind wir nicht beim Verbot, aber dann können wir dabei landen, dass die komplette staatliche Finanzierung eingestellt wird.
Mhm.
Und okay. Das ist als solches nämlich auch ganz
wirkungsvoll.
Schmerzhaft, ja. Würde ich mal sagen. Mhm. Ne? Also selbst wenn die Potenzialität nicht gegeben ist, dann habe ich eben einen anderen Antrag, der hilfsweise gestellt werden kann. Und dann geht es um die Entziehung der staatlichen Finanzierung. So. Und auch, ganz spannend, nicht nur keine staatlichen Mittel, auch Parteispenden sind dann zu versteuern.
Als milderes Mittel dann quasi.
Mhm.
Ja. Aber,
es ist konsequent, ne? Also ich finde das tatsächlich konsequent, wenn man sich überlegt, okay, jetzt im Moment bin ich nicht groß genug, ich verfüge nicht über die geeigneten Strukturen, um tatsächlich die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu gefährden, auch wenn es mein Ziel ist. Mhm. Wenn ich jetzt aber einfach weitermachen kann,
könnte ich es irgendwann.
Dann kann ich es vielleicht irgendwann. Und deswegen an der Stelle dann zu sagen, okay, wir sind aber nee, als Staat, finanzieren wir das nicht, ist doch irgendwie, finde ich, sinnvoll.
Absolut. Mhm. Und du hast mit diesen Differenzierung auch nochmal diesen extremistischen Begriff ganz gut definiert, dass das ja eher so ein Verfassungsschutzbegriff ist, der jetzt mit diesem verfassungsrechtlichen Verfahren tatsächlich gar nichts zu tun hat. Also es ist echt schon komplex,
ja, ja.
Denn ich bin komplett ausgestiegen mit den verschiedenen Stellen und Behörden und wer da auch eine extremistische Einordnung ja vorgenommen hat. Das geht dann immer sehr intensiv durch die Medien, ne? Mhm. Also ist es jetzt ist jetzt eine Partei gesichert recht extrem? Ja, nein, vielleicht. Wird sehr, sehr krass diskutiert. Ist für das, was wir hier gerade alles besprechen, komplett irrelevant eigentlich.
Ja, ist vielleicht ein Indikator.
Ja, genau.
Aber ich glaube, das hat viele durcheinander gebracht.
Ja, das hat viele
durcheinander gebracht. Weil einige, glaube ich, dachten, ja, ist das super, dann kann die jetzt ja verboten werden.
Ja, genau.
Und die Grenze ist aber eben noch mal höher. Und es ist natürlich auch, das Gutachten zu dieser Thematik vom Verfassungsschutz ist auch nicht so juristisch aufgearbeitet, so wie ich es verstanden habe, wie jetzt zum Beispiel dieses weitere Gutachten, was es da jetzt gibt. Also der Maßstab ist vielleicht ein etwas anderer auch, ne?
Aber na klar, das Thema ist sehr auch emotional natürlich bewegend. Und dann wird es aber juristisch auch immer sehr kleinteilig. Also ich habe dann auch nochmal so reingeschaut in gewisse Sachverhalte. Dann ist es irgendwie so, dass dann doch gewisse Aussagen nicht getätigt werden dürfen, solange das Hauptverfahren noch nicht eröffnet ist.
Ja.
Was ja gar nicht heißt, dass nicht im Hauptverfahren das dann doch bestätigt wird. Und puh, also da raucht der Kopf irgendwann, weil es
also
dann
da
sehr...
Also da kann man auch gar nicht mehr mitkommen. Nee. Also jemand, der nicht irgendwie einen juristischen Background hat, der kann das, glaube ich, auch nicht verstehen. Das ist aber eigentlich schade, weil es natürlich überhaupt nicht zweckdienlich ist, wenn dann auf einer Ebene, die völlig sachfremd ist, irgendwie hin und her die Argumente ausgetauscht werden. So, also jeder redet irgendwie darüber, aber keiner weiß, worum es eigentlich geht. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig.
Ja, das stimmt.
Aber auch das, muss man ganz ehrlich sagen, vielleicht wäre es auch an der Politik, das dann vernünftig mal
das
zu kommunizieren.
Aufzuklären, ne?
Ja.
Ja, das wäre immer hilfreich, weil das haben wir ja durch die möglichen Antragsteller gesehen, es ist ein politischer Wille erforderlich.
Ja.
Anders als bei anderen verfassungsrechtlichen Verfahren kann man sich ja jetzt nicht zum Beispiel als Verein oder so, der sich mit einer Thematik beschäftigt, entsprechende Anträge stellen, um staatliches Wirken zum Beispiel zu hinterfragen, sondern das müsste schon politisch gewollt sein.
Mhm. Genau.
Mit all den Konsequenzen, die es dann hat. Wir hatten ist kurz angesprochen, die Zurechnung einzelner Äußerungen.
Mhm.
Ich glaube, da ist, glaube ich, nochmal wichtig, dass das Umfeld, ja, oder irgendwie ein gewisses Milieu oder andere Vereinigung, die man dann zurechnet einer größeren Bubble von etwas, hier im Prinzip nicht verwertbar sind. Ne? Also es muss schon im Kern der Parteitätigkeit schauen. Ne?
Mhm.
Und das macht ist eine Herausforderung.
Das ist eine totale Herausforderung, weil also jetzt gerade jetzt ne, in dieser ganzen TikTok- und Telegram-Bubble und so ist es natürlich schon gefährlich, wenn Einzelne, die jetzt nicht unbedingt Funktionäre sind,
genau,
die vielleicht auch gar nicht so weit oben sind in der Partei, sondern ein persönliches Profil haben und dort bestimmte Sachen fallen lassen, die dann schon vielleicht Jugendliche beeinflussen, ohne dass du sagen könntest, diese Äußerungen stehen mit den Zielen der Partei irgendwie überein. Also ich glaube, das ist echt eine Schwierigkeit, da die richtige Abgrenzung zu finden.
Ja.
Weil da sozusagen das Wort ist dann erstmal draußen und hat einen Einfluss und wird 100.000 Mal geteilt. Und wenn dann hinterher gesagt wird, ja, das hat er halt aber so gesagt, das ist jetzt ja nicht unser Ziel, dann ist es aber ja schon längst eigentlich zu spät, weil das Wort ja schon verkündet wurde sozusagen.
Ja.
Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein Stück weit auch alles nachher im, oder wäre alles ein Stück weit im Ermessensbereich des Bundesverfassungsgerichts, was da jetzt wirklich reinzählt. Weil du hast ja gesagt,
klar,
es fehlt die Erfahrung.
Ja.
Und also so umfangreich sind die Gesetzestexte dazu nicht.
Nee, weil es so selten stattfindet.
Genau.
Ja.
Und klar gibt es dazu Kommentierung, aber Kommentierung zieht sich zurück auf Äußerungen von Menschen, die sich damit sehr gut auskennen und sich dazu was überlegt haben, sich dann die Urteile, die es gibt, anschauen und daraus bildet man dann irgendwie eine Auffassung, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Deswegen ist es unkalkulierbar, also an der Stelle, finde ich.
Okay, das hast du aber natürlich ja immer bei Fällen, die zum Bundesverfassungsgericht gehen, weil du ja, deswegen kommen sie ja auch dahin, genauso wie die Fälle, die vielleicht dann zu anderen Bundesgerichten gehen. Das sind ja alles quasi erstmalige Fälle. Das heißt, die Erfahrung fehlt und genau, wir müssen uns damit beschäftigen, hast du ja immer eigentlich.
Ja, absolut. Aber deswegen würde ich nicht sagen, ich würde nicht grundsätzlich ausschließen, dass wenn jemand auf TikTok, der irgendwie der Partei angehört, also ein Anhänger in dem Sinne ist, sich äußert mit einer gewissen, also wenn er das einmal macht und ansonsten sagen alle aus der Partei, die distanzieren sich. Ja, also wenn es dann eine Distanzierung gibt, dann ist das wahrscheinlich etwas, was nicht einfließen darf. Wenn die sich aber nicht distanzieren, wenn sich das wiederholt oder wenn jemand aus dem Vorstand, ja, Bundesvorstand, das billigt aktiv, dann ist das schon auch relevant. Also es ist der Gesamtkontext. Aber darüber, ne? Also darüber kann man sicherlich streiten.
Ja.
Aber wann wird es relevant? Und das ist das, was ich meine. Das kann von uns dreien, glaube ich, sowieso keiner abschließend beurteilen. Ich fürchte aber auch Verfassungsrechtler können es nicht abschließend beurteilen, sondern da wird am Ende gegebenenfalls das Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung zu treffen müssen. In allen solchen Fällen. Ab wann ist es relevant?
In mir ist das Gefühl gereift bei der Recherche und Vorbereitung dieser Folge, dass diejenige Partei, über die wir hier sprechen, natürlich all das sehr genau weiß.
Ja,
und zum Beispiel der Grundsatz ist dann ja eben, so habe ich es verstanden schon, je höher quasi die Position eines Akteurs innerhalb der Partei, umso eher ist es eben dem Verhalten als Partei insgesamt zuzuordnen.
Ja.
Wenn du dann aber eine Parteiführung hast, die möglicherweise dieses wissend sehr bewusst sich gemäßigt gibt, ja, dann kommen wir in so ein gewisses Szenario, wo man eben auch sehr taktisch, sehr strategisch, sehr ausgegoren hier quasi auch agiert, um auf dieser Rasierklinge hier zu reiten.
Quasi, ne? Ja, klar.
So.
Ja.
Also, haben wir alles Wesentliche gesagt aus eurer Sicht dazu? Ja.
Ja, also ich glaube, grundlegend muss man einmal verstanden haben, wer antragsberechtigt ist, also Bundesregierung, Bundestag, Bundesrat. Das Verfahren ist im Bundesverfassungsgerichtsgesetz geregelt. Verfassungswidrigkeit ist das Stichwort, auf das es ankommt. Ja, alles Weitere haben wir, glaube ich, gesagt.
Aktiv, planvoll, Potenzialität. Ja. Wow. Mhm. Also einiges gelernt hier. Die Frage aller Fragen stelle ich natürlich jetzt noch nicht, sondern die müssen wir in der dritten Folge dann klären.
Mhm.
Aber ich habe zum Abschluss dieser Folge noch ein Zitat, was mich irgendwie ganz, ganz gut beschäftigt hat. Das ist dann fast sehr philosophisch. Der freiheitliche Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann.
Muss ich kurz drüber nachdenken?
Ja, denk mal kurz drüber nach. Lass das mal in euch landen, wie man heutzutage sagt.
Oh Gott. Sag mal,
lass das mal in dir landen.
Ui. Soll ich es nochmal sagen?
Nee, ich habe es schon verstanden. Aber du kannst es natürlich
für die Hörer
nochmal wiederholen.
Noch mal. Ja. Der freiheitliche Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann.
Wo kommt das jetzt her?
Von Böckenförde. Von Böckenförde kommt es. Und zwar Verfassungsrechtler und auch früherer Bundesverfassungsrichter. Mhm. Ernst Wolfgang Böckenförde. Der hat dieses sogenannte Böckenförde-Diktum geprägt.
Ich erinnere mich ganz dunkel, ja.
Ja?
Ich kann es nicht wiederholen. Aber ich weiß, dass ich das also mal irgendwann damit zu tun hatte.
Ich finde es aber ganz interessant, also vielleicht hat es jetzt bei euch gelandet und macht nichts, aber.
Na, ich denke noch. Ich denke auch noch, es geht nicht so schnell.
Ja gut, lassen wir es noch einen Moment.
Vielleicht kommen wir in Folge 3 nochmal drauf zurück.
Also ich kann schon nachvollziehen, was damit gemeint ist, aber ich kriege es noch nicht richtig griffig so umformuliert, dass man es irgendwie anders noch verstehen kann. Also ich verstehe, also aber ja, na klar, grundsätzlich ist das so. Das geht so ein bisschen in die Richtung des Ausnutzens der Strukturen, um sie dann eben wiederum zu beseitigen, ne?
Also. Ja, deswegen notwendig, dass man so ein Instrument wie ein Parteiverbotsverfahren hat, um eben nicht wehrlos zu sein, weil wenn die Freiheit unbeschränkt ist, dann wird sie halt wahnsinnig unfrei im Zweifelsfall. Das fand ich ganz interessant und das ist, glaube ich, auch etwas, was man immer mal wieder in sich landen lassen kann, im Kontext dieser ganzen Diskussion.
Bei mir ist es gelandet. Ich denke noch drüber nach.
Bis dann.
Tschüss. Ciao.